Und während ich da irgendwie so gefühlt alle meine Entchen vor mich hingequäkt habe, hat der da Sonaten von Bach runtergeballert.
Mit 25 anfangen, Gitarre zu spielen, ist nicht effektiv. Weil mit 25 lernst du nicht mehr so schnell wie mit 10.
Catch me if you can, dieser Hochstapler, ne? Das ist ja auch so eine Art Talent. Ja, das trainierst du ja nicht, sondern du merkst irgendwann, dass du einfach unfassbar clever bist und, weiß ich nicht, eine gewisse Fingerfertigkeit hast, um Leute zu beklauen und dass du am Telefon super Stimmen imitieren kannst und so weiter. Das sind ja auch irgendwie Talente.
Danny, weißt du, was ich mich schon den ganzen Tag frage?
Wenn Tiere sprechen könnten, welches Tier wäre der beste Stand-Up-Comedian? Was würdest du sagen?
Schimpanse?
Jetzt sind sie wahnsinnig lustig.
Gackern können die, ne? Ich weiß es nicht. Schimpanse würde ich sagen. Was würdest du sagen?
Safe Pelikan, Alter.
Der Pelikan?
Ja, Pelikan. Ich glaube, Pelikane sind wahnsinnig witzig. Ich glaub,
weil sie so viel Humor bekannt
sind. Ja, ich glaube, ja, in der Tierwelt bestimmt.
Weiß ich nicht.
Das ist so eine große Fresse und nichts dahinter. Weißt du? Also, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, auch als Kind ein bisschen zu viele Cartoons geguckt. Aber dann baut sich bei mir im Kopf so ein Bild auf von so einem Cartoon-Pelikan am Mikro. Ich weiß auch nicht.
Weiß ich nicht, ob ich dir da zustimmen kann.
Nee, okay. Aber warum der Schimpanse? Weil das gerade so, weil der so menschenähnlich ist, oder?
Ja, keine Ahnung, Digi, die Frage ist scheiße.
Denk dir doch mal selber welche aus, wenn du immer meine Fragen kritisierst.
Ja, ich sag ja, das ist mein einziger, ich roaste, du machst Fragen, ich roaste sie.
Okay, das ist kein Roasten, das ist einfach stumpfe Abneigung.
Ja, ich habe auch stumpfe Abneigung dagegen. Das Problem ist, diese Frage dann immer so, ja, jetzt haben wir die Frage geklärt.
Nee,
und viel kommen.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, du bist da einfach kein guter Diskussionspartner.
Ach so, also ich...
Du machst die immer so schnell zu, die Fragen. Du musst dich viel mehr drauf einlassen.
Ja, das Ding ist, ich bin ja nicht so wirklich Comedy-Gott. Das ist ja dein Milieu. Das
Nein, um Comedy geht es dabei gar nicht. Es geht einfach darum, so ein bisschen den Gedanken schweifen zu lassen und so. Wir sind da, so in der mentalen Nirvana geht sowas.
Ja, okay.
Vielleicht muss ich dir das nächste Mal einfach ein bisschen Morphium in deinen Tee rühren und dann geht das. Oder Valium oder so. Oder Valium oder irgendwie so ein Shit.
Da wäre ich jetzt wahrscheinlich schon weggepennt.
So, einfach mal. Hast du nie mal früher irgendwie so... Andere Frage, bist du mehr so ein bildlicher Denker oder eher so, also wenn du dir so eine Frage stellst, tauchen dann Bilder in deinem Kopf auf oder läuft das so in Videos ab oder?
Tatsächlich, ich habe da letztens so ein Video gesehen, wo Leute darüber gesprochen haben und wo sie darüber geredet haben. Es gibt wohl da so ein Spektrum, wo du sein kannst, ob du bildlich denken kannst oder so. Mach dir mal ein Beispiel eines Apfels. Wenn ich jetzt sage Apfel, kannst du den Apfel sehen mit Farbe und allem drum und dran? Siehst du ihn schemenhaft und sowas? Da kannst du halt viel dran aussagen. Also wie ist es bei dir? Wenn ich jetzt sage Apfel, kannst du den Apfel sehen?
Ja, also es ist wie so ein 3D-Modell irgendwie dann in meinem Kopf.
Echt jetzt?
Ja.
Weißt du, das Witzige ist, wenn ich denke Apfel, ich sehe nichts.
Wie?
Ich sehe gar nichts. Ich habe keine bildliche Vorstellungskraft.
Echt? Ui.
Also wirklich null.
Okay, echt krass, okay, weil...
Ich habe mich gefragt, ob das normal so ist und das... Weil ich habe mir immer... haben viele davon gesprochen, wenn die... Es ging beim Golf ja auch darum, dass Leute dann sagen, wenn sie über Mentaltraining sprechen, du musst dir den Schlag in deinem innerlichen Auge vorstellen, wie er fliegt, wie er aufkommt, was er macht. Und ich habe es immer versucht, aber ich konnte es nicht.
Ja, vielleicht musst du mit deinem inneren Auge mal zum Augenarzt.
Ja, das Ding ist... Da gibt es auch einen Begriff für, das müsste ich jetzt googeln, wie der genau heißt. Ich habe das in einem Gespräch auch mitbekommen. Es gibt eine Blindheit dafür, dass du das quasi überhaupt nicht sehen kannst. Und es ist verbreiteter, dass Leute auf dem Spektrum das irgendwie in den Apfel schemenhaft erkennen können oder sowas. Oder halt wie du voll. Aber bei mir ist blank.
Wild. Und, okay, krass.
Und das Witzige ist, es gibt, ich dachte immer, ich bin so der Einzige, der das so ist. Beispielsweise Tiger Woods hat das genauso. Der meinte, der kann sich nichts vorstellen. Der muss sich das immer beschreiben im Kopf und muss da einmal hingucken, sich merken, wie das aussieht und das dann machen. Einfach irgendwie machen lassen.
Also mehr körperlich adaptieren als...
Er muss es beschreiben. Also zum Beispiel für mich ist es so, wenn ich irgendwie eine Sache... Ich habe für mich festgestellt, wenn ich mir eine Sache visualisieren möchte, muss ich mir einmal komplett durchbeschreiben. Deswegen rede ich auch viel mit mir selber, weil ich Sachen wörtlich beschreiben muss für mich.
Okay.
Ich kann mir null Sachen vorstellen. Es geht gar nicht.
Krass. Was bei mir wild ist, weil bei mir, ich habe konstant Kopfkino und Bilder im Kopf. Konstant. Durchgehend. Völlig schizo.
Krass.
Ey, ist das nicht krass? Und da denke ich mir, also wenn ich dann sowas höre, dann denke ich immer, wie kommen wir Menschen überhaupt darauf, uns in irgendeiner Weise ständig miteinander zu vergleichen, wenn es schon bei sowas scheitert?
Das ist
wirklich, weißt du, was ich meine?
Ja, genau, dass es so eine unterschiedliche Wahrnehmung ist.
Ja, genau.
Wie sich die Gedanken manifestieren überhaupt.
Genau, und dann frage ich mich immer, also das gilt ja für mich ganz genauso, ne? Wenn du mit irgendjemandem diskutierst oder dich mit jemandem streitest, dass du die ganze Zeit, wie kommt der denn da drauf? Nicht, also wie sieht der, warum sieht der meine Sichtweise nicht? Wie kann man so hohl sein? Aber wenn es schon bei solchen Sachen halt scheitert, an der Wahrnehmung und so, und das geht ja noch viel, viel weiter, dann frage ich mich eigentlich immer, warum lässt man das eigentlich bei einem Streit immer so weit kommen und sagt nicht von Anfang an und klärt nicht erstmal die Grundlage, bevor man sich gegenseitig an den Kragen geht. Weißt du, auf welcher Basis diskutieren wir hier? Wie sieht das jetzt, dass man sich erstmal von anderen beschreiben lässt, wie sieht deine Perspektive jetzt gerade in diesem Fall aus?
Ja.
Dann erklärst du deine Perspektive, dann kommt man doch eigentlich schon, müsste man doch automatisch schon auf den Kasus Knacktus kommen, woran es jetzt gerade liegt, aber also es ist ja wild.
Weißt du, wie perfekt deine Frage übrigens gerade genau deswegen passt, weil du hattest mir nämlich letzte Woche geschrieben, Lenny, denk du dir doch mal eine Folge aus. Ich mach das immer. Ein Folgentitel, also ein Thema aus.
Okay. Ja.
Ich habe mir ein Thema überlegt und das Thema passt perfekt wie Arsch auf einmal genau auf dieses Problem.
Okay, ich bin gespannt. Ich habe, Freunde, ich bin diesmal völlig, völlig open. Wir haben unsere Zuhörer noch gar nicht begrüßt.
Ja, also sagen wir nochmal guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, whatever.
Genau, wir sparen uns das ja heute Abend groß, weil ich bin sehr gespannt auf Lennys Thema.
Ich habe mir sowieso vorgenommen, Leute, wir wollen jetzt mehr aufs Thema kommen direkt. Also dieses Vorgeplänkel ist nett, aber wir haben es viel zu lange immer rausgezögert und jetzt kommen wir mal direkt nach Minute 7 direkt aufs Thema, was eigentlich auch schon lang ist mit dem ganzen Vorfragen.
Okay, also das heißt Kategorien, können wir ja sonst später noch dranhängen oder so.
Wir können ja auch das Ende machen, weil ich finde, das Thema ist eigentlich genau das, wo früher die Leute, ja komm, die zwei Leute, die noch gucken oder hören oder was auch immer.
Nee, ich überlasse dir heute mal voll das Ruder, du das.
Genau, also das Thema passt halt wie Arsch auf einmal dazu, wie mit verschiedenen Veranlagungen, weil ich wollte über Talent sprechen.
Talent? Okay.
Talent und harte Thema. Arbeit und Talent. Und das ist halt immer so eine riesige Diskussion, was ist Talent und was kommt nur durch Arbeit? Zum Beispiel, es gibt Leute, die dann extrem gut in bestimmten Bereichen sind und dann ist die Frage, liegt es daran, dass sie als Kind das extrem viel gemacht haben und deswegen extrem daran gut geworden sind? Oder ist da schon eine genetische Disposition für, dass Leute eindeutig besser in dem einen und dem anderen Bereich sollen? Und da merkst du ja auch wieder, weil dieses Thema, was du da gerade angesprochen hast, mit dem ich sehe gar nichts vor meinem geistigen Auge. Ich habe bestimmt ein riesiges Problem, Künstler zu werden. Weil wie soll ich etwas mir vorstellen und malen können, wenn ich es nicht sehe? Weil früher wollte ich gerne zeichnen können. Und ich konnte gut zeichnen, aber nur abzeichnen. Also ich sehe ein Bild vor mir und ich konnte es perfekt abzeichnen, auch wirklich sehr, sehr gut. Hab mir diese Fähigkeit angeeignet, gut zeichnen zu können, habe ich diese Zeichnung am Ende gehabt, wo ich dachte, geil. Aber dann geht es darauf, mach mal was Eigenes.
So aus dem Kopf heraus, ne? Ja, okay.
Katastrophe, kann ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist dann wieder so ein Ding, jemand mit meiner Veranlagung, der sich bildlich nichts vorstellen kann, wird eine richtig harte Zeit haben, Künstler zu werden. Egal, wie hart er daran arbeitet.
Da fällt mir jetzt gerade in dem Kontext ein Zitat von einem berühmten Bildhauer ein. Den Namen weiß ich tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, es war irgendein Bildhauer aus dem alten Griechenland, der von einem Passanten gefragt wurde, wie er denn immer so seine Skulpturen so toll aus dem Stein rausbekommt, aus dem Marmor rausbekommt. Und da hat er gesagt, die Figuren sind da schon drin. Ich hole sie da einfach nur raus. Also er, also praktisch, er will einen Löwen meißeln. Den Löwen hat er eigentlich schon und er haut einfach nur weg, was nicht Löwe ist.
Genau.
Dafür brauchst du ja schon diese bildliche Vorstellungskraft. Was mich jetzt mal wahnsinnig interessieren würde, Thema Bücher lesen und Hörbücher und so. Was passiert denn da bei dir? Hast du da, was?
Ich kann mir so grob Vorstellungen machen, was ich erwarte, aber eher beschrieben.
Also da läuft bildlich bei dir im Kopf nix ab?
Gar nichts. Vielleicht geben mir deswegen Bücher auch nicht so viel. Hörbücher kann ich noch gut hören, aber wenn ich was lese, dieses Abtauchen in eine andere Welt habe ich nicht.
Okay, null. Das ist krass.
Also ich habe manchmal so ein bisschen so ein bisschen was von der Vorstellung, was ich mir vorstellen kann, aber ich kann nicht sehen. Ich sehe nichts.
Boah, wild.
Das ist halt wirklich ganz weit weg bei mir. Also ich kann das wirklich gar nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum für mich Lesen teilweise so eine schwierige Sache ist, weil mir dieses Abtauchen fehlt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn ich mir jetzt mal überlege, so aus meiner Perspektive, also ich höre ja zum Beispiel, was bei mir dauernd läuft, ist Harry Potter. Ne? Ich habe jetzt gerade schon wieder angefangen, mir ist bei Teil 5, ich glaube. Ich habe jetzt gerade eine Medaille von Audible bekommen, dass ich jetzt 12 Mal das gleiche Hörbuch gehört habe. Kannst du ja ausrechnen, wie oft ich die jetzt schon gehört habe.
Ja.
Also bei mir, es gibt ja die Filme, die kenne ich ja auch. Aber bei mir zum Beispiel gibt es zwar, also wenn ich das Buch höre, läuft bei mir ein komplett anderer Film ab. So, bei mir im Kopf sehen auch die Figuren anders aus und so. Und dann überlege ich mir, okay, wenn ich mir das jetzt nicht bildlich vorstellen könnte, würde ich zwar wahrscheinlich immer noch lesen, aber das kann ich mir vorstellen, dass das den Drive schon so ein bisschen erschwert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich zum Beispiel, es gibt ja viele Leute, die regen sich im Film über Dinge auf, weil sie sich die anders vorgestellt haben oder anders in ihrem Kopf gesehen haben, wenn sie jetzt zum Beispiel Harry Potter früher gelesen haben. Und dann haben sie einen Charakter im Film, der überhaupt nicht dazu passt.
Ja.
Das, was sie in ihrem Kopf gesehen haben. Das Problem hatte ich nie. Mein Problem war immer nur, wenn etwas faktisch nicht stimmte. Dann hatte ich ein Riesenproblem damit. Wenn etwas faktisch so im Buch anders stand, als es dann im Film gespielt wurde. Das ist das einzige Problem, was ich hatte. Wie etwas dargestellt wurde, könnte mir nicht egaler sein. Das hat mir nämlich gesagt, ich habe es gesehen, dachte, das passt.
Okay, ja. Ich finde beides kacke.
Ja, beides geht auf den Sack, aber ich habe zum Beispiel.
Beides kacke.
Mir geht nur zum Glück nur eins auf den Sack, aber das ist, glaube ich, auch so ein Punkt bei mir, warum ich in dieses Lesen so von vielen Büchern nicht reinkomme. Weil es für mich einfach sehr, sehr analytisch ist.
Okay.
Weil ich glaube, mein Vorteil wiederum davon ist, dafür, dass ich dann keine Veranlagung für Kunst habe, ist, glaube ich, dass ich deswegen vielleicht auch einen Hang zur Mathematik und zum Technischen habe.
Ich kann mir auch vorstellen, dass dir dann vielleicht auch so gerade so wissenschaftliche Bücher ein bisschen leichter fallen. Da brauchst du ja nicht so viel Vorstellungskraft.
Ja,
das ist ja tatsächlich eher faktisch sinnvoller, ja.
Ja.
Übrigens mal kurz der Seite, was mir gerade mal so eingefallen ist. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, also wenn ich dem Tipp geben darf, was meine Person angeht, geh mit mir niemals in die Verfilmung von einem Buch, das ich schon gelesen habe.
Ja.
Ich glaube, ich gehe dir so hart auf den Sack. Weil ich glaube, ich bin so nervig, weil ich alle 2 Minuten ey, das war im Buch anders. Ja. Alle 2 Minuten, gerade bei Harry Potter, ist es schlimm.
Bei Harry Potter mache ich das aber auch.
Es ist schlimm.
Das Schlimme ist, ich habe meiner Freundin Harry Potter zeigen wollen, die hat das noch nie gesehen.
War ich anstrengend.
Das Ding ist, bei Teil 6 musste ich abbrechen. Weil mir ist zu sehr auf den Sack gegangen. Weil ich hatte halt früher als Kind war es noch okay, weil dann hat man einmal das Buch gelesen gehabt. Oder ich habe es, mein Vater hat es uns vorgelesen früher. Deswegen war das für uns auch so Kindheit. Und dann hatten wir Teil 6 den Film gesehen und als Kind das erste Mal das Buch gehört und dann das erste Mal sehen, hat mich nicht so gejuckt. Das Problem ist, ich habe bestimmt jedes Buch von denen jetzt auch nochmal 5-mal gehört oder 6-mal. Teilweise geskippt, teilweise skippe ich irgendwelche Kapitel, die ich nicht hören möchte, weil ich keinen Bock auf die habe.
Echt?
Ja.
Beispielsweise? Welches Kapitel findest du kacke?
Meistens skippe ich die Parts bei den Dursleys.
Echt?
Deprimierend.
Wie Harry da behandelt wird, oder?
Deprimiert mich, habe ich keinen Bock drauf. Denke ich mir, skippe ich. Ich will zu den Parts, wo es lustig und entspannt wird.
Es gibt manchmal, also ich höre die auf Deutsch, ne, weil ich großer Rufus Beck-Fan bin, aber manchmal skippe ich die Parts mit Dobby, weil es ist anstrengend.
Ja, Ja, ja,
Dobby wird extrem. Also er liest es natürlich gut, ne? Und das trifft es auch, aber es ist halt unfassbar. Ja, Dobby geht richtig. Und ich höre es auch gerne zum Einschlafen. Und wenn dann aber ein Dobby-Part kommt, Digga, da stehe ich im Bett.
Harry Potter!
Das ist, oh, es ist wahr. Oh.
Harry Potter!
So, die Hälfte der Zuhörerschaft hat jetzt einen Tinnitus.
Ja.
Ja, nee, okay.
Ja, ja, genau, aber das ist genau der Punkt. Also deswegen war es für mich noch nicht so ein großes, schlimmes Ding. Aber dann der Punkt, wo dann dieser Übergang kam, so Teil 6, wo das einfach nur eine riesige Love-Romanzen-Story war, wo das alles im Vordergrund war und der Rest war gefühlt scheißegal. Und für noch mehr, für eine Szene, wo Dumbledore fragt, na Harry, findest du nicht diese Hermine Granger total toll? Da dachte ich mir, und dafür knappen sie dann ein paar der wichtigsten Stories von Voldemort raus. Und machen irgendwie so zwei der Erinnerungen rein, anstatt die Voldemort-Stories besser da darzulegen. Jetzt ist mir so auf den Sack gegangen, dass ich dachte, das geht nicht.
Obwohl ich sagen muss, bei manchen Sachen, also ich habe inzwischen gelernt, weil ich das irgendwann mal gehört habe, ich glaube in einem Podcast, das war ich gar nicht so unclever, dass man Filme und Bücher eigentlich, also dass man Filme eigentlich nochmal als eigenes Kunstwerk sozusagen betrachten soll, weil es ganz viele Sachen zum Beispiel, also du kannst viele Sachen aus den Büchern im Film einfach nicht umsetzen, weil es zu lange dauert, weil es zu kompliziert ist, weil manche Sachen auch nur mit bildlicher Vorstellungskraft funktionieren, im Film dann aber halt nicht. Und in manchen Sachen habe ich mir beim Film gedacht, das haben sie schon irgendwie auch ganz clever gelöst.
Klar, so auch, ja.
Irgendwie, aber ja, okay, ja.
Ja, es gab so ein paar Sachen, natürlich einige Sachen sind gut gemacht, die waren besser so dargestellt, weil es halt sonst gar nicht geklappt hätte.
Ja, ja, voll.
Aber das ist dann teilweise, war ich so genervt. Aber nee, also da habe ich es dann auch, ne? Aber um mal wieder auf das Thema zurückzukommen, ne? Dieses ganze Punkt mit, ich kann mir das nicht vorstellen, in meinem Fall, ist dann halt wiederum in anderen Bereichen für mich dann der Vorteil, wenn ich halt zum Beispiel Fachbücher lese, da komme ich ein bisschen besser durch.
Weiß ja, es hat ja viel mit Logik.
Ja, dann genau, und ich habe deswegen vielleicht auch Hang zur Programmierung und sowas. Das ist wiederum ein anderes Talent in eine andere Richtung.
Ja.
Und wenn dann andere Leute, die sich das angucken, die gucken mich dann an wie ein Auto, wenn ich denen irgendwas über Mathematik erklären möchte.
Ja, das wäre dann ich. Also bei mir ist es ja komplett anders.
Genau, so. Wenn du alles
mit bildlich Zahlen, vorstellst. Mit Zahlen kann ich nichts anfangen.
Du kannst dir eine Zahl nicht bildlich vorstellen.
Ja, ja.
Das du kannst eine Zahl in der Luft sehen, das bringt dir nichts.
Also ich muss ja zwangsläufig in meinem Job auch ein bisschen was mit Zahlen machen. Ne? Ich habe 2 Jahre in der Steuerkanzlei gearbeitet, da kommst du halt um Zahlen nicht drum rum. Aber ansonsten, wenn ich Zahlen sehe, denke ich jedes Mal an Kai Jana, der auch immer gesagt hat, wenn er Zahlen sieht, dann sieht er mal Bollywood. Das ist Zahlen so 8 versteckt sich hinter der 2.
Scheiße.
So ist es bei mir. Also mit Zahlen und so. Also so reine Logik. Also ich bin dann zum Beispiel jemand, der muss sich dann solche Sachen 2-3 Mal durchlesen und durch den Kopf gehen lassen, weil meine bildliche Vorstellungskraft es nicht zulässt, sich darauf einen Reim zu machen. So, weil ich krass, bin ja komplett bildlich veranlagt und ich bin phonetisch veranlagt. Und wenn du halt die ganze Zeit in Bildern denkst, dann ich fühle mich ja zu solchen kreativeren Sachen deutlich mehr hingezogen, als jetzt zu Zahlen. Boah, bei Zahlen kriege ich eine Gänsehaut. Außer zu Prozentzahlen, komischerweise. So Statistiken finde ich witzig. Aber nur, wenn ich sie nicht selber irgendwie erschließen muss, sondern wenn ich einfach sagen muss, guck mal, 18% von der Bevölkerung kann ich nicht lesen, das sind fast 70%.
Ja, da musst du aber nicht rechnen. Das Problem ist halt, wenn du halt komplexere Formeln hast.
Und dann, ja, da bin ich raus.
Und die dann nicht verlogiken kannst und das nicht bildlich vorstellen kannst, was das bedeutet, dann ist das schwierig. Ich glaube, bei mir sind dann so Verkettungen in meinem Kopf, die dann passieren, wo ich dann sage, okay, das. Das passiert bei mir automatisch, dass ich das dann alles verkette und logisch ineinander setze. Aber deswegen hatte ich, glaube ich, auch nie wirklich Probleme in meinem Studium. Weil ich habe jetzt auch, ich war gestern bei meinen Eltern und ich habe es so erstmal so voll ausgepackt, wie faul ich in meinem Studium eigentlich war. Also, und dann habe ich nochmal realisiert, so, ich habe halt wirklich nicht so viel gemacht.
Und dein Rücken ist noch heile?
Mein Rücken ist noch heile, ja. Also gut. Ja. Okay, nee, also das war denen auch egal. Also ich bin ja gut durchgekommen. Ich hätte wahrscheinlich besser durchkommen können, aber ich wollte halt mich nicht wirklich so doll anstrengen und habe nebenbei halt ein bisschen Zeit gehabt, juckt halt nicht. Und dementsprechend war das für mich eigentlich ganz cool, so, weil ich dann dachte so, ey, irgendwie kannst du das ja anscheinend dann doch ganz gut. Weil ich, und das ist dann auch wieder so eine Sache, ich habe andere im Studium gesehen, die haben sich da einen Arschwund gelernt. Und sind im ersten Semester ausgeschieden, weil sie es einfach nicht gepackt haben.
Ja. Aber guck mal, da wäre ja eigentlich schon mal den ersten Punkt, so der Talent halt im ersten Schritt begünstigt, ne? Wenn du halt so eine, je nachdem, wie du halt gestrickt bist, ne? Also eine gewisse grundsätzliche Veranlagung fängt halt, wie gesagt, schon bei solchen Sachen an, ne? Auch gerade so, gerade wenn man, Talent ist ja auch immer, also bei Talent denke ich immer im ersten Moment an Musik. So eine Wunderkinder oder so. Und,
aber bei Musik frage ich mich in der Hinsicht dann wiederum, ob bei Musik, wenn du ein Musikinstrument lernst, es früh anfangende Kinder gibt, die halt sehr, sehr früh damit anfangen. Als Kind lernst du ja rasant schnell. Und das reicht ja schon 2-3 Jahre später anzufangen als dieses Kind und du bist weit hinter diesem anderen Kind. Und je nachdem, wie du von den Eltern gedrillt wirst, da ist dann Talent auch wieder so eine andere Frage, glaube ich.
Also Talent versus Fleiß. Sozusagen.
Ja, genau, Fleiß. Genau, das ist ja der Punkt. Dieser Fleiß, den du in ein Musikinstrument stecken kannst. Aber ich glaube, ja, wenn du was schreiben musst, was komponieren musst, ist es noch was anderes. Aber ich glaube so, du kannst in der Musik, das ist das Schöne, glaube ich, da kannst du selbst mit einem analytischen Kopf, glaube ich, sehr, sehr guter Musiker werden.
Ja, ja, also es hat ja auch viel mit Mathematik zu tun, ne? Also
genau.
Rhythmus und so, das ist ja natürlich ist das Mathematik.
Genau, und ich glaube, Musik ist so einer der Punkte, wo beide quasi sehr, sehr gut durchkommen können. Sowohl bildlich sprechende Menschen, bildlich vorstellende Menschen, als auch komplett analytisch vorstellende Menschen.
Ja.
Und ich finde, da zeigt sich dann wiederum, da gibt es dann weniger Talent, glaube ich. Das wäre wieder so ein Punkt, wo ich weniger Talent drin sehe. Weil so ein Musiker.
Bei Musik?
Boah, ich glaube,
da sehe ich viel Talentpotenzial.
Ich glaube, Talentpotenzial bei einem Musiker ist wiederum Töne hören.
Naja, also es gibt ja zum Beispiel, so Menschen, die müssen eine Melodie einmal hören und können die sofort nachspielen.
Ja, absolutes Gehör zum Beispiel auch, dass sie genau den Pitch einer Note ansagen können,
das ist halt,
wenn sie die jetzt zum ersten Mal hören. Ich bin tontaub. Ich kann das gar nicht. Also ich könnte dir ein D von einem E nicht unterscheiden. Wenn ich beide höre, kann ich sagen, der eine ist höher, der andere ist tiefer. Und ich kann vielleicht auch noch sagen, wie weit auseinander die ungefähr sind. Aber ich kann dir nicht sagen, ist es ein D, ist das ein E, ist das ein F?
Das ist aber zum Beispiel auch was, also das lernt man mit der Zeit. So, das geht automatisch, also das passiert irgendwann automatisch tatsächlich. Aber auch so zum Beispiel sich so, ich kann nur sagen, also ich habe ja mit 6 angefangen, Cello zu spielen.
Ja.
So, ich spiele jetzt so gut wie gar nicht mehr eigentlich. Ich kann es noch, ne, sowas verlernst du, glaube ich, dann auch nicht mehr groß, aber also ich war nie der Überflieger, ne? So, also deswegen, ich habe aktiv gespielt, 16 Jahre aktiv gespielt und natürlich nach 16 Jahren bist du gut, aber ich war jetzt nie ein Überflieger, ne? Also ich war ja früher auch ganz viel bei so Kinderkonzerten und so, ich habe ja gerade so meine Grundschulzeit so bis in die 7. Klasse oder so, würde ich sagen, habe ich einen Riesenteil meiner Kindheit auf solchen Konzerten verbracht. Erstmal alleine, ne, mit meinem Cello-Lehrer und dann später mit Ensemble und Orchester. Ich habe ja alles einmal durch. Und da war ein Junge, ein Cello-Spieler. Nee, gar nicht wahr. Nee, Quatsch. Der war Klavierspieler. Irgendwie tunesische Herkunft, ist ja auch völlig egal. Aber der war so krass. Also der war so alt wie ich, der war in meinem Alter. Und während ich da irgendwie so gefühlt alle meine Entchen vor mich hingequäkt habe, hat der da Sonaten von Bach runtergeballert. Also es war richtig heftig, krass. Ja. So, also und da muss ich sagen, klar, harte Arbeit auch. Ich glaube, Talent war da wirklich so dieses Quäntchen, dass der irgendwann merkt, okay, ich habe hier wirklich ein gewisses, ich habe ein Talent dafür. So, ich bin ungewöhnlich gut für die Zeit, die ich das jetzt mache und für mein Alter und so. Und harte Arbeit ist dann natürlich das und regelmäßiges Üben und so weiter, das ist natürlich das, was es dann nachher besser macht.
Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, hard work beats talent if talent doesn't work hard.
Ja, ja.
Dieses Talent ist, ein Talent ist ja auch nur eine Sache, die rauskommen kann, wenn du genauso hart arbeitest wie die anderen. dann ist es das, was ich über die Schwelle.
Dann stellst du dich drüber, ja, ja, klar.
Mit, ich glaube, ich weiß aber nicht, ich bin mir immer ein bisschen unschlüssig und ich weiß nicht, was deine Meinung dazu ist. Ich frage mich manchmal, ist Talent das, was dich auf ein bestimmtes Level bringt und ab dem Punkt kämpfst du genauso wie alle anderen? Oder ist Talent das, was dich am Ende über die anderen erhebt?
Ich würde sagen, ich würde tatsächlich sogar sagen, sowohl als auch. Also Talent ist jetzt, wenn wir jetzt mal so von Altersstufen zum Beispiel sprechen und die üben jetzt gleich oft, was ja meistens nicht der Fall ist. Ne? Wenn du als Kind merkst du ja selber, glaube ich, nur indirekt, dass du ein Talent hast. Deine Eltern merken das viel mehr. Und dann werden deine Eltern wahrscheinlich die Tendenz haben zu sagen, sie fördern das viel mehr und bringen dich dazu viel mehr. Also ich glaube, dass Kinder, die ein gewisses Talent für irgendwas haben, schon bei solchen Sachen grundsätzlich mehr Arbeit reinstecken, schon weil sie mehr gepusht werden, weil die Eltern merken,
ja. Ja, ja.
Weil die Eltern merken, da steckt mehr hinter.
Du musst ja auch bedenken, dass es ein positiver Feedback-Loop ist. Wenn du automatisch etwas schnell lernen kannst, dann macht es mehr Spaß, als wenn du die ganze Zeit dich abkämpfen musst und wenig Erfolgserlebnisse mit sowas hast.
Ja, ja. Lass mich einmal hier. Ja, ja, nicht vergessen, der wird
kalter. Ja, das Problem ist ja, wenn du irgendwas machst, was Neues lernst, dann ist es hart am Anfang. Weil es halt wenig positives Feedback gibt. Einerseits natürlich von Leuten, die dich loben, aber auch von für dich selber. Also wenn du irgendwas hinkriegst, was dir aufgetragen wird, oder du sollst diesen Song spielen, diese Tonleiter einmal runterspielen, und du kriegst es um Biegen und Brechen nicht hin und brauchst eine Woche, um das hinzukriegen, dann ist es unwahrscheinlich, dass du weitermachst irgendwann.
Ja, ja. Also das war, also so war es bei mir tatsächlich auch beim Cello am Ende des Tages, ne? Also, dass ich am Ende. Also ich hatte früher auch, wenn ich ehrlich bin, hatte ich nie groß Spaß am Cello spielen. Das war cool, was zu können, was einen so ein bisschen abgehoben hat. Und das, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich durchgehend keinen Bock drauf hatte. Ne? Also es war immer phasenweise, dass ich auch mal richtig Lust zu hatte. Aber ich würde sagen so, ja, 60-40. Also 60% kein Bock, 40% mal Bock.
Mhm.
Plus, minus. Und dann hatte ich halt irgendwann, dann gibt dir das auch, es gibt dir Stress. So, und sobald der Stress dann irgendwann den Spaß überwiegt, und gerade, und da, dann hast du auch, also sobald du das merkst, hast du auch praktisch automatisch keine Erfolgserlebnisse mehr, weil dir Erfolgserlebnisse irgendwann auch scheißegal sind.
Ja, wenn du irgendwann so hart dafür arbeiten musst, um so ein bisschen was hingekriegt, dann denkst du eigentlich, andere hätten das vor einer Woche schon hinbekommen. Das ist eigentlich eher so, endlich habe ich es geschafft.
So, und ich habe auch, also ich habe auch ganz, ganz viel nur geübt, weil, meine Mutter hat mich eher dazu gebracht, und hast du heute schon Cello gespielt? Guck mal, schon kein Bock mehr.
So. Ja.
Und dann übst du, weil du musst und gegen das schlechte Gewissen.
Ja.
So. Und auch irgendwie, weil du als Kind merkst, da ist eine gewisse Erwartungshaltung dir gegenüber. Ich will jetzt gar nicht meine Mutti anschwärzen, aber das, also, das ist halt so. Ne? Aber früher oder später, wenn du halt wirklich merkst, die Erfolgserlebnisse, die man hat, du nimmst keine Erfolgserlebnisse mehr wahr, selbst wenn es theoretisch welche sind. Weil du mal ein Stück mit einem durchgespielt hast, ohne eine zweite Seite zu treffen oder ohne dich zu verspielen.
Es ist eher sowas abchecken von der To-Do-Liste. Jetzt habe ich es endlich hingekriegt, so fertig.
Ja, ja. Also bei mir war das nicht mal das. Also bei mir war es so, ja. Also wenn ich jetzt mal überlege, ich habe ein Stück gespielt, das ich vorher noch nicht hinbekommen habe, fehlerfrei, und dann habe ich es einmal fehlerfrei geschafft, dann war das bei mir irgendwie so, ja, juckt.
Ja, okay, da fehlt halt schon wieder der Spaß daran, ja. Ich hab nämlich auch teilweise bei mir das Problem, ich bin nicht so talentiert für Gitarre und ich habe auch viel zu spät damit angefangen. Weil mit 25 anfangen, Gitarre zu spielen, ist nicht effektiv. Weil mit 25 lernst du nicht mehr so schnell wie mit 10. Und deswegen ist es schwierig, reinzukommen und schwierig, viel zu lernen. Der Unterschied bei mir ist, ich habe mir das Instrument ausgesucht. Ich wollte das unbedingt spielen und ich habe die Chance, die Musik, die ich liebe, auf dem Instrument zu spielen. Und es macht richtig Bock, wenn es dann klappt.
Ja, ja, genau. Also ich glaube, wenn ich die Einstellung damals auch eher gehabt hätte, hätte mir auch, glaube ich, das Cello-Spiel mehr Spaß gemacht.
Ja.
wenn du wirklich die, ist auch, da sind wir auch wieder bei intrinsischen und extrinsischen Motivation, da glaube ich auch viel damit zu tun. So, ob du jetzt intrinsisch wirklich Bock hast, ey, ich habe Bock auf dieses Instrument, ich habe richtig Bock, das zu lernen. Oder ob das eher was Extrinsisches ist, von wegen, ey, wir haben in 2 Wochen, wenn dir dein Cello-Lehrer sagt, du hast in 2 Wochen Konzert, das muss sitzen. So, kannst du dir ja vorstellen, was dich eher dazu bringt, mit Spaß zu üben und bei der Sache zu bleiben.
Ja, safe. Ne?
Deswegen, selbst wenn du jetzt, selbst wenn es dir jetzt in deinem Alter nicht mehr so leicht fällt, in Anführungsstrichen, schnell große Fortschritte zu machen, aber du trotzdem hast du wahrscheinlich trotzdem viel mehr Spaß bei der Sache.
Ja, klar, also sobald ich dann irgendwie einen Riff spielen kann, was ich in einem Song kenne, dann ist es auf einmal so, oh, das bockt schon ziemlich. Aber das ist halt dann wieder so der Unterschied, das ist wieder so ein positiver Feedback-Loop, der nicht unbedingt durch Talent dann befördert wird.
Ist aber auch eine Verknüpfung, ne, merkst du? Weil, also es fällt mir jetzt gerade auf, dass du hast auf der einen Seite einmal das Gitarrespielen und auf der anderen Seite einmal deine Musik, wo du ja auch schon seit Jahren drin bist.
Ja.
So, da hat man natürlich auch schon die Vorstellung, ey, ist ja mal richtig geil, diesen Riff zu können.
Ja, so, genau.
Beim Cello, klar, habe ich früher schon Klassik gehört und war in klassischen Konzerten selber, höre ich bis heute, bin auch heute immer noch gerne in klassischen Konzerten. Und danach ist die Motivation auch richtig groß, wenn ich dann die Cello-Spieler da auf der Bühne gesehen habe und gemerkt habe, wie geil die das spielen können. Dann bin ich auch immer so kurzzeitig, boah, geil. Aber weil ich jetzt nicht so richtig krass into it bin, so, ist auch wieder extrinsische Motivation. Also das ist halt, genau. Das ist halt so ein bisschen der Unterschied zwischen intrinsisch und extrinsisch.
Ja, genau. Aber wieder weg von Motivation zu dem Thema Talent, ne? Für mich ist ein großes Thema, wo ich mich lange gefragt habe, wie ich da überhaupt aufgestellt bin, ist Golf. Golf mache ich, für die Hörer, die meisten werden es wissen, ich mache es mein Leben lang, so gefühlt. Also ich mache es, seit ich 8 bin oder 9 bin, spiele ich eigentlich Golf. Und ich würde sagen, ich bin relativ okay. Ich bin ganz gut.
Ich bin relativ okay.
Ja, also ich bin kein Überflieger. In keiner Hinsicht, auf jeden Fall nicht für die Zeit, die ich spiele. Und ich war aber zwischendurch mal deutlich besser. Und das waren immer für die Leute so klar, ja, Lenny, der muss eigentlich nur seine mentalen Probleme überwinden. Und dann wird das auch. Das habe ich momentan auch. Dass ich so eine mentale Blockade bei mir habe, weißt du?
Das ist aber, also das ist beim Golf aber auch krass, finde ich.
Beim Golf ist mentale Blockade das Schlimmste, weil das Golf so ein Mentalsport ist.
Golf ist ein krasser Kampf gegen sich selber.
Und das Ding ist, ich habe mich dann immer gefragt, weil dann Leute mir sagen, ja, du hast ja voll viel Talent und dein Schwung ist super gut und technisch bist du so gut. Das Ding war, ich war immer einer, der extrem viel da war, extrem viel trainiert hat. Ich habe wirklich intrinsische Motivation für Golf bekommen ab 14 oder 15. Davor war es eher so, meine Eltern haben mich hingebracht, aber irgendwann habe ich dann Bock bekommen auf einmal. Dann habe ich richtig angefangen, selber durchzuziehen, wollte eigentlich jeden Tag hin.
Ja, war bei mir ähnlich, nur das Lustige ist, dass es bei mir erst so in den letzten paar Jahren stattgefunden hat.
Ja.
So, ich habe ja auch in der 3. Klasse angefangen mit meinem ersten Golfkurs und ich hatte gar keinen Bock auf Golf.
Ja.
Ich habe es richtig gehasst.
Ja.
So, es hat mich total deprimiert, weil früher konnte ich auch diesen Kampf gegen mich selber nicht so gut, beziehungsweise gar nicht, war ein unglaublich schlechter Verlierer.
Ja.
So, und jetzt erst seit, das ist 6, 7 Jahren sein, habe ich erst richtig Bock wieder auf Golf bekommen. Aber davor war immer Arsch.
Genau, und aber um wieder diese Dualität bei mir dann so durchzuführen. Die Frage ist für mich jetzt irgendwie, du hast jemanden, der extrem viel gearbeitet hat an dem Spiel, mehr als die meisten um sich rum, immer irgendwie gefühlt weniger dabei rausbekommen hat, aber meistens, weil ich mich halt mental selber blockiert habe. Was auch klar wurde, weil ich 2 Jahre zwischendurch hatte, wo ich auf einmal so komplett durchgebrochen bin, so einen 0 auf 100 Start gemacht habe, auf einmal so gut gespielt habe, mich von letzter Stufe in der Mannschaft die beste Position in der Mannschaft gespielt habe, so damals in Escheburg. Das war so von 0 auf 100 auf einmal so in 2 Jahren, weil ich da irgendwie so einen mentalen Durchbruch hatte auf einmal. Und dann ist die Frage, heißt das, ich habe Talent für Golf? Oder ich habe kein Talent für Golf.
Hm. Schwierige Frage.
Weil das Problem ist halt, du fragst dich erstmal so, okay, du hast jemanden, der eigentlich viel besser ist und nur durch seine Mentalität blockiert ist. Heißt das, er hat eigentlich, trotz dieser Mentalität ist er auf diesem Level? Oder ist das, hat eigentlich kein Talent für Golf und er hat sich bis zu diesem Level hingespielt, weil er mental überhaupt nicht dafür in der Lage ist?
Hm.
Das ist halt irgendwie so ganz schwierig zu sagen, was ist dann Talent? Außerdem habe ich ja viel trainiert. Also irgendwie würde man auch erwarten, dass ich dann irgendwie auch mal auf dieses Level komme. Mhm. Ist es jetzt Talent oder ist das nur harte Arbeit?
Ich will die Frage mal ein bisschen verändern. Beziehungsweise ich würde die mal auf ein anderes Feld beziehen. Und zwar Stephen King.
Okay. Das ist ein Break.
Stephen King hat ja unfassbar viele Bücher rausgebracht, ne? Würdest du sagen, er hat ein Talent fürs Schreiben?
Das ist eine sehr gute Frage. Er hat ja viele Bücher rausgebracht, es waren auch viele Bestseller dabei.
Ja, ja.
Die Frage ist natürlich prozentual, ne? Wie oft verkackt man, wie oft bringt man was raus, ne? Wie viele Bücher brechen durch, ne?
Boah, das war
Also beziehst du es eher so darauf, dass er halt extreme Massen an Büchern produziert hat und dann musste zwangsläufig irgendwann muss er so gut geworden sein, dass da irgendwelche guten Bücher dabei sind?
Ja, also na gut, jetzt ist natürlich immer ein bisschen die Frage, woran misst du das jetzt? Misst du das jetzt an der Qualität der Bücher? Misst du das an den Bestsellern, die er rausgebracht hat oder an der Masse, die er rausgebracht hat? Ich würde jetzt mal tatsächlich sagen, wenn man so Bücher von ihm kennt, seinen Schreibstil kennt und sich dann vor Augen führt, dass er erstens eine Riesenmasse an Bücher rausgebracht hat, wo auch natürlich viel Dreck bei war, kann man wirklich nicht anders sagen, aber es waren auch unfassbar viele Bestseller dabei. Shining, The Stand, wie heißt das Gefängnis noch? Weiß ich nicht, also Under the Dome, S, es war eine Menge.
Der Name ist nicht umsonst bekannt. Also der Typ hat viele gute Bücher rausgebracht.
Ja, ja. So, also
die Frage ist, gibt es Autoren, die so viele Bücher rausbringen wie er? Und das weiß ich natürlich dann nicht. Gibt es bestimmt auch Autoren, die Bücher raushauen ohne Ende und die überhaupt nichts hinbekommen damit?
Ja, ja. Also worauf ich jetzt mit dieser Frage hinaus will, also auch zum Beispiel sein neues Buch Ihr wollt es noch dunkler ist auch schon wieder ein Bestseller, ne? Also,
ja.
Ne, also praktisch alles, was der jetzt über die letzte, auch das Institut und so, das waren alles Bestseller. Und bei mir geht es jetzt darum, dass das Autorendasein selbst, man kann ja zumindest schon mal sagen, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Autor.
Ne? Ja, auf jeden Fall, ja.
Und bei Autoren kommt es ja auch immer wieder vor, dass die Schreibblockaden haben.
Ja.
Ne? Wo sie sich mental so im Weg stehen, dass die am Computer sitzen und nichts geschissen kriegen. So, dann würde man ja auch nicht sagen, dass er kein Talent mehr hat.
Ja.
Sondern, dass er sich einfach selber in seinem Talent gerade blockiert. Das kam mir jetzt gerade so ein bisschen, diese Parallele kam mir jetzt irgendwie so ein bisschen in den Sinn. Wenn du jetzt sagst, man steht sich, deswegen würde ich tatsächlich eher dazu tendieren zu sagen, es ist viel einfacher, sich selber und seinem Talent mit seinem eigenen Kopf im Weg zu stehen, als zu sagen, ja, eigentlich lief es nicht so richtig, aber er hatte mal kurz eine Glücksphase. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das stimmt. Also stimmt, man kann es natürlich in beiden Richtungen sehen. Man kann natürlich sagen, entweder hat er eine Glücksphase gehabt, das war alles lucky, was
es gibt. Es gibt auch bestimmt beides. Ich habe es jetzt mal speziell auf deinen Einzelfall bezogen.
Ja, ja.
Also es gibt halt bestimmt beides.
Ja, der einzige Grund, warum ich bei mir das nicht glaube, ist, dass viele Leute mir gesagt haben, dass das technisch alles bei mir so gut war, aber irgendwie die Resultate kamen bei mir nie. Das hat mich halt immer frustriert. Also es klingt jetzt nicht, ich will mich jetzt hier nicht selbst beweihräuchern, überhaupt nicht. Ich bin derjenige, der mich selber immer fertig gemacht hat. Und das ist das Problem bei mir gewesen. Und ich habe dann immer so zwischendurch andere Leute neben mir gesehen, die halt gefühlt, ohne irgendwie zu trainieren und irgendwas zu machen, besser waren als ich.
Aber ich glaube, das ist auch echt State of Mind so, weil, um jetzt mal gerade anzuknüpfen an das, was du gesagt hast, du willst dich nicht selber beweihräuchern. Ich glaube, das macht man viel zu selten. Und da hast du, glaube ich, so zwei Typen von Menschen. Einmal die sich für jeden Scheißdreck beweihräuchern.
Ja.
So, und die, die so sparsam mit dem sich selbst beweihräuchern umgehen, dass sie es, wenn sie es dann mal tun, sich selber nicht mehr glauben.
Ja, stimmt.
So, aber wenn, stimmt, du da, wenn du da stehst und du spielst Golf und denkst dir jedes Mal, boah, immerhin den Ball getroffen.
Ja.
So, und dann jedes Mal eine kleine innerliche Party ab. So vor den, keine Ahnung, ne? Es kann natürlich auch dann auch irgendwann dazu führen, dass du dir das auch selber nicht mehr glaubst. Aber in der Regel würde ich eher sagen, das kann natürlich als für manche Mitmenschen dann auch anstrengend sein. Vor allem, wenn man, ich meine, vor allem, wenn du dieses nach sich selber beweihräuchern dann irgendwie nach außen trägst auf einer völlig unnötigen Art und Weise. Aber
da kennen wir ja so einen Kandidaten, ne?
Aber jeder kennt so einen Kandidaten. Ja. Aber weißt du, was ich meine? Also das ist natürlich jetzt irgendwie auch so, also es ist halt, hat dann auch wieder später State of Mind, intrinsische, extrinsische Motivation, spielt alles irgendwie mit rein.
Ja, ich wollte es jetzt auch nicht so ein Riesenthema über mein Golfspiel machen. Das, ich finde das halt bei mir
zu
immer,
spät.
Nee, aber generell um Spaß. Dieses Thema, auf dieses Thema zurückzukommen, Talent. Ich finde das immer irgendwie so spannend zu sehen und schwer zu sagen, was ist jetzt was. Weil du hörst auch häufiger von irgendwelchen Leuten, die da oben sind, also die wirklich an der Spitze sind, die sagen, ich war nie talentiert. Ich habe immer nur härter gearbeitet als der Rest um mich rum. Hm. Und dann fragt man sich, ist das dann so? Oder ist diese Arbeitsmoral wiederum ein Talent? Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du dir so vorstellst, wenn du jetzt zum Beispiel die Karriere von beispielsweise mal David Goggins anguckst, der redet ja immer davon, der kommt aus dem Nichts, der konnte nichts, der hatte gestottert in der Schule, das hat er alles in seinem Buch seine Lebensgeschichte erzählt in dem Buch. Er war fett zwischendurch, er hat nichts geschissen gekriegt in seinem Leben. Und irgendwann hat er einfach angefangen und ist jetzt der Typ, der er ist, rennt auf kaputten Knien Ultramarathons. Und da fragst du dich, hat dieser Typ Talent oder nicht? Ist es ein Talent von ihm, dass er so ein extrem starkes Mindset hat? Oder ist das wirklich nur harte Arbeit und jeder kann das erreichen?
Oh, bei ihm ist das so ein spezieller Fall, ich möchte es eigentlich gar nicht sagen.
Es ist schwer zu sagen, finde ich. Weil also, die Frage ist, wo kommt was her? Was schließt man in den Bereich Talent ein?
Das Ding ist, es gibt ja auch die Art von Talent, von der du zum Beispiel nie wusstest, dass du es hast und dann merkst du es irgendwann und kannst daraus deinen Profit schlagen. Ich denke gerade, kennst du den Film Der talentierte Mr. Ripley?
Nee.
Das ist ein relativ alter Film mit Matt Damon, Jude Law und Gwyneth Paltrow. Und da geht es halt darum, dass der junge Mr. Ripley, der hat auch eigentlich praktisch nichts, der arbeitet irgendwie, der macht so Tagesjobs und so, lebt in einer total vergammelten Wohnung. Und eines Tages trifft er den Vater von einem früheren Schulkameraden von ihm. Und der Vater ist unfassbar reich, hat eine riesige Schiffsbauerei, also eine Reederei. Und sein Sohn ist irgendwo in Europa unterwegs und versäuft da das Geld von seinem Vater so. Und dann bekommt er von dem Vater den Auftrag, nach Europa zu reisen, den Sohn zu finden und ihn wieder nach Hause zu holen. So. Und da dieser Mr. Ripley merkt halt relativ schnell, dass er gut darin ist, andere Menschen zu imitieren. Und er ist auch sehr, sehr clever. Und ich will jetzt gar nicht so viel spoilern für die Leute, die den Film gucken, aber er macht sich das halt zum Vorteil, indem er Leute darstellt, die er eigentlich gar nicht ist, weil er sie imitieren kann, um zum Beispiel an Geld zu kommen, andere Leute auszunehmen oder so. Ist auch so ein bisschen dieses Catch Me If You Can, dieser Hochstapler, ne? Das ist ja auch so eine Art Talent. Ja, das trainierst du ja nicht, sondern du merkst irgendwann, dass du einfach unfassbar clever bist und, weiß ich nicht, eine gewisse Fingerfertigkeit hast, um Leute zu beklauen und dass du am Telefon super Stimme imitieren kannst und so weiter. Das sind ja auch irgendwie Talente. Man denkt in solchen Momenten ja mal so an so praktische Talente für den Alltag irgendwie, weiß ich nicht, Musik oder Schreiben oder sowas. Es gibt ja auch solche Talente. Ja. So mit so viel krimineller Energie dahinter. Das ist ja jetzt nichts, also natürlich trainieren die das ja dadurch, aber wenn du irgendwann mal so merkst, so ey, ich bin unfassbar gut da drin, Stimmen zu imitieren, da musst du ja auch nicht großartig, ich sag mal jetzt, harte Arbeit reinstecken, sondern weil du merkst, dass du ein gewisses Talent dafür hast, wirst du das häufiger machen.
Genau, ich finde das nämlich, dieses Wort Talent ist mal wieder so ein klassisches Wort, was alle benutzen, was aber so eine schwammige Definition hat, dass keiner weiß, worum es überhaupt geht. Ja, und deswegen kannst du da überhaupt gar keine Lösung für finden.
Weißt du
was? Ich hab letztens, lass mal die Definition weg. Ich habe nämlich, ich glaube, die Definition hilft uns da auch nicht weiter.
Ich weiß, ich will es nur mal kurz, ich will es nur mal kurz wissen.
Ja. Such mal weiter, weil ich hatte nämlich letztens einen Podcast auch gehört. Deswegen kam ich auf das Thema. Da ging es nicht um Talent, aber es ging generell um, nicht unbedingt Talent, aber es ging um Fähigkeiten generell oder Skills generell. Dass du meinst, zum Beispiel, wenn du etwas an jemandem schätzt, zum Beispiel, das ist ein Podcast gewesen, der Modern Wisdom Podcast von Chris Williamson. Und da war dieser Typ, kennst du Hormozy?
Nee, sag mir jetzt
nicht. Ist der Alex Hormozy? Alex Hormozy, glaube ich, oder sowas. Ich glaube, Alex Hormozy, ich bin mir gerade nicht sicher mehr. Das ist so ein Typ, super durchtrainierter Dude, trägt immer so einen Nasen, so ein Strip, der die Nase so ein bisschen besser atmen kann. Geht er hier so drauf?
Hat er so lange Haare?
Ja.
Dann kenne ich den von der Optik her.
Ja, der macht ganz, ganz viel mit Sales und sowas. Aber der ich fand das teilweise, ist der halt auch so ein bisschen sehr, sehr cocky und sehr von sich selbst überzeugt, finde ich. Ist halt auch wieder so ein Finanz-Business-Guru-Typ, ne? Ja. Fand ich teilweise, aber eine Sache fand ich sehr, sehr gut, wie er es beschrieben hat, weil die haben von Selbstbewusstsein und sowas gesprochen. Und er meinte, so ein Begriff wie Selbstbewusstsein oder Confidence oder Charisma, das sind so Begriffe, das ist alles, was ist denn Charisma? Du guckst jemanden an, der ist charismatisch. Ja, aber was heißt das? Warum ist der charismatisch? Und wie er solche Dinge runterbricht in seiner Vorstellung ist immer, okay, was ist Charisma? Brechen wir das mal in einzelne Skillsets runter. Was heißt, wie bist du charismatischer? Du gehst zum Beispiel in den Raum rein mit einer aufrechten Haltung. Du guckst Menschen in die Augen. Du nickst, wenn jemand mit dir spricht. Du gehst auf Leute ein, du sprichst mit einem gewissen Tonus mit den Leuten. Du kannst irgendwie den Augenkontakt genau die richtige Zeit halten. Du kannst gute Gespräche führen. Das sind ja alles einzelne Skillsets, die du aufbauen kannst. Du kannst ja theoretisch all diese einzelnen Sachen runterbrechen und üben, um später quasi charismatischer zu wirken. Und das Runterbrechen, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt klappt, dass du dadurch automatisch charismatischer wird, aber irgendwie kannst du ja alles, was du dir vorstellst, was so ein großer, schwammiger Begriff ist, in so Kleinigkeiten runterbrechen.
In so einzelnen Situationen.
In so einzelnen Situationen. Du kannst zum Beispiel ein Talent für etwas auch runterbrechen in: jemand lernt schnell, jemand ist besonders intelligent. Und dann ist die Frage, okay, was heißt intelligent? Wenn du ihm die Aufgabe gibst, er hat das Beispiel gebracht, wenn jemand intelligent ist, was heißt denn Intelligenz? Du sollst jemandem sagen, okay, willst ihm also beibringen, dass er statt beim Anruf ABCD an dem Telefon sagt, dass er DEB oder sowas sagt stattdessen. Und Intelligenz bedeutet, wie oft er verkacken muss oder wie oft er es wieder neu lernen muss, bis er es richtig macht. Also wie schnell lernst du? Und wenn du dir beibringen kannst, Dinge schneller zu lernen, wirst du eigentlich automatisch intelligenter. Weil Intelligenz bedeutet eigentlich nur, wie schnell du etwas erfasst und lernen kannst. Dementsprechend wenn du diesen Skillset verbessern könntest, diesen einen Unterpunkt, würdest du auch Intelligenz verbessern können. Und in dem Punkt ist die Frage, ob du ein Talent dir theoretisch auch aneignen könntest, wenn du es runterbrichst. Weil wenn du jetzt mal bedenkst, zum Beispiel, ich habe keine visuelle Vorstellungskraft. Die Frage ist, ob das eine Sache ist, die in Stein gemeißelt ist oder ich das lernen kann.
Ich glaube tatsächlich, dass es manche Dinge gibt, die tatsächlich wirklich angeboren sind und auch genetisch bedingt sind.
Aber die Frage ist alle?
Bestimmt nö,
einige
nicht.
Sachen, aber die Frage ist, einige nö, Sachen, die wir als alle. Talent ansehen, sind das vielleicht lernbare Sachen?
Nö, nicht alle, und es ist bestimmt auch gar nicht so ungesund, darüber nachzudenken. Die Frage ist nur, ob man sich nicht dadurch stellenweise auch ein bisschen unglücklich macht. Also ich finde zum Beispiel die Vorstellung, dass manche Sachen angeboren sind und das gehört übrigens auch irgendwie zur Definition von einem Talent, dass du eine gewisse angeborene, ja, wie war jetzt das Wort dafür? Also, dass du so eine gewisse angeborene Neigung dazu hast, irgendwas gut zu können und eine schnelle Auffassungsgabe in diesem Bereich hast. Und ich finde das zum Teil auch sehr, sehr entspannend, zu wissen, dass manche Sachen angeboren sind und da kann ich nichts dran machen. Weil ja, ich glaube, damit macht man sich auch zum Beispiel ganz, ganz schnell in manchen Dingen unglücklich, wenn man sagt, ich muss das jetzt aber unbedingt und ich will jetzt das unbedingt so lernen. Also natürlich kann man das kann man natürlich alles machen, aber versuchen wollen, sich was anzueignen, was aber nur, also was größtenteils Leuten auch vorbehalten ist, die einfach eine angeborene Neigung schon dazu haben, das gut zu können. Und man hat das Gefühl, man kann diesen Punkt niemals erreichen und versucht es aber irgendwie trotzdem. Das kann dann natürlich auf der einen Seite eine gewisse Motivation geben, aber ich glaube, es führt auch ganz schnell an einen Ort der Selbstzweifel.
Ich glaube, einerseits ja und andererseits ist das genau das Gegenteil, was du machst, der gegenteilige Effekt, den du gerade beschreibst. Weil ich glaube, das Problem ist, du kannst natürlich einerseits sagen, okay, wenn bestimmte Dinge sind angeboren, ich bin nur habe nur eine bestimmte Körpergröße, ich werde wahrscheinlich kein NBA-Spieler werden. Logischerweise wirst du dieses Talent kannst du nicht wirklich ändern, es sei denn, du machst diese komische Oberschenkelverlängerungs-OP. Sprechen wir nicht drüber. Hast du mal gesehen, dass da Leute sich wirklich die Oberschenkel brechen lassen und die dann verlängert werden über einen längeren Zeitraum, werden die gestretched?
Boah, also ehrlicherweise kann ich mir nicht vorstellen, dass das Gerüst stabil genug ist, um danach noch als Basketballspieler spielen zu können. Nein,
also ich glaube, das geht auch gar nicht darum, glaube ich. Es geht eher um die oberflächlichen Dinge beim Dating, ne? Aber ja, sprechen wir nicht drüber.
Da müssen wir wieder ein Fass aufmachen.
Also es gibt bestimmte Dinge, die kannst du nicht ändern. Aber das Problem ist, wenn du dir bei bestimmten Dingen zu schnell sagst, dafür hat der ein Talent, ich könnte das niemals so wie der, dann gehst du mal ganz stark auf in eine richtige Scheißrichtung, wenn du das zu oft machst.
Nee, natürlich.
Stell dir mal dieses Szenario vor, du hast einen Typen, schüchtern wie Hölle, komplett null Charisma, kann mit Menschen überhaupt nicht umgehen, kriegt da gar nichts hin, findet deswegen keinen Job und sitzt nur zu Hause rum, deswegen, weil er sich nicht traut, mit irgendwelchen Menschen zu interagieren. Wenn der sich jetzt sagt, tja, ich habe kein Talent dafür mit Menschen, ich kann nichts machen, ich kann nicht rausgehen, ich kann keinen Job finden, ich nehme jetzt Hartz IV und bleib hier.
Nee, nein.
Das ist das andere Extrembeispiel. Aber die Frage ist immer, wo ziehst du da die Grenze?
Weil
wenn du dir zu schnell sagst, ey, ich habe da einfach kein Talent für und hörst auf.
Nee, klar. Also es geht natürlich auch ein bisschen um die, es geht um die Spanne, in der du es versuchst, also auf gar keinen Fall sollte man irgendjemandem absprechen, nicht sein Bestes zu versuchen, um das zu lernen, ne? Aber worauf ich jetzt damit hinaus wollte, ist, dass es auch einen gewissen gesunden Punkt gibt, an dem man, also natürlich jetzt auch nochmal, das könnte man vielleicht nochmal in einer anderen Folge nochmal vertiefen, das Thema aufgeben, weil ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt auch mal was aufgeben zu können, ist auch ein wichtiger Skill.
Ja, so, zu merken, wenn irgendwas einfach nicht klappt.
Da steht auch zu ein Buch auf meiner Leseliste. Das heißt Quit. Und wenn du mir jetzt noch eine Sekunde gibst, sage ich dir auch, von wem es ist. Und in dem Buch geht es halt einfach darum, wann sollte man auch einfach mal aufgeben? Weil es gibt schon so viele von Annie Duke. Loslassen als Chance, die Kraft des Neuanfangs. Wo sie einfach darüber schreibt, dass man sich auch ganz schnell in solchen Sachen, in solchen Rabbit Holes verlieren kann, in völlig sinnlose Sachen verrennen, ob sei es jetzt irgendwelche Firmenprojekte oder auch einfach irgendwelche persönlichen Ziele, wo man am Ende des Tages über diesen vernünftigen Punkt es versucht zu haben und sein Bestes gegeben zu haben, einfach hinausgeht und sich einfach völlig verrennt und am Ende des Tages wirklich nur Zeit und Geld und was noch alles verschwendet. Und das meine ich halt damit, dass man ab einem gewissen Punkt merken muss, okay, ich kann hier drin gut werden, wenn ich ordentlich, aber ich werde immer mehr Arbeit investieren müssen, als jemand, der ein natürliches Talent dafür hat und das dann einfach mal so hinnehmen und entweder ich sage, das ist mir egal, mir macht es Bock, ich habe Bock daran, so viel zu arbeiten, ich nehme mir die Zeit und arbeite damit, oder ich sage, okay, ich habe hier offenbar kein Talent für, dann lasse ich es lieber bleiben und fokussiere mich auf was anderes, wo ich vielleicht ein bisschen mehr Affinität habe. Affinität, das ist das Wort, was mir die ganze Zeit gefehlt hat.
Affinität, ja.
Da habe ich jetzt die ganze Zeit so drum
umgeschaut. Dabei haben Affinität. Wir haben am Anfang sogar von Affen gesprochen.
Ja. Das ist wie dieser blöde Two and a Half Man-Witz. Affinität, das kann man sich leicht merken. Was der Affinität.
Wow.
Ja.
Ja.
By the way, jetzt Zuhörerschaft, damit haben Lenny und ich vor anderthalb Wochen angefangen. Wir können nicht mehr aufhören. Immer wenn irgendjemand mit einem Scheißwitz kommt, einfach so ein dran zu hängen. Da gehen wir seit anderthalb Wochen
unser ganzes Umfeld
auf den Sack damit. Und euch jetzt auch. Herzlichen Glückwunsch.
Nee, aber um wieder zurückzukommen.
Ja, aber ich wollte nur abschließen. Du weißt, was ich damit meine. Genau, ne? Also ich wollte jetzt nicht sagen, Leute, wenn ihr nach zwei Wochen merkt, ihr habt kein Talent dafür, dann lasst es einfach, es bringt nichts.
Aber deswegen passen, glaube ich, unsere beiden Rants hier gerade ganz gut zusammen, glaube ich. Weil auch wenn man sagt, okay, du kannst dich da sehr stark drin verrennen und alles runterbrechen und sowas und dann nur probieren, irgendwie mit dem Kopf gegen die Wand zu hauen, um irgendwas, irgendwie das doch hinzukriegen, wofür du kein Talent hast, was du nicht hinkriegen kannst. Aber ich glaube, der Punkt, wo wir beide zusammenkommen, ist des Versuchens. Weil es nicht versuchen ist keine Option. Weil du weißt nicht, ob du ein Talent dafür hast, wenn du es nicht versucht hast.
Naja, na klar.
Also du weißt gar nicht, ob du es hinkriegen kannst, wenn du es nicht versuchst.
Ja klar, also das kann natürlich sein, dass du relativ schnell merkst, ey, holy shit, ich bin da gut drin.
Genau.
Und vor allen Dingen, ich muss mich gar nicht mal, ich glaube, das ist der Moment, wo du merkst, dass du ein Talent hast, wenn du merkst, du musst dich gar nicht so sehr anstrengen, wie jemand normalerweise müsste. Für eine gewisse Sache, wo du eigentlich denkst, okay, krass, das geht mir viel leichter von der Hand, als ich jetzt irgendwie gedacht hätte. Und es funktioniert gut, überdurchschnittlich gut. Ich glaube, dann kannst du wirklich sagen, okay, offenbar ist hier ein verstecktes Talent verborgen.
Genau, du musst bedenken, bevor du anfängst, sagen wir mal, gehen wir wieder aufs Beispiel Instrument zurück. Du gibst jemandem eine Gitarre in die Hand, 20 Leuten, und die noch nie gespielt haben, und lässt die auf dem Ding rumdüdeln. Und danach nimmst du das Instrument weg und dann sollst du von den 20 den rauspicken, der am meisten Talent hat. Wie akkurat wird deine Antwort sein? Wie viele kriegst du richtig? Wahrscheinlich 0%. Vielleicht 1% mit Glück. Ich würde eigentlich statistisch gesehen 50%, weil 50-50 Chance. Du hast keine Chance, das zu sagen. Du kannst mit einer 50-50 Chance sagen, welche schaffen, welche nicht. Weil du weißt es nicht. Du kannst es nicht beim ersten Mal sehen. Du kannst erst sehen, ob du etwas Talent hast oder nicht. Oder ob du etwas gut hinkriegen kannst oder nicht. Wenn du es anfängst, in einen Lernplan runterzubrechen und anfängst. Wenn du dann irgendwann drin bist und angefangen hast zu lernen, dann kann es dein Talent erst zeigen. Weil du kannst nicht einfach von Anfang an, wenn du nicht schon 1000 Instrumente gespielt hast, gehen wir davon aus, du hast kein Instrument vorher gespielt, du kannst nicht sagen, ob du das jetzt gut darin sein wirst oder nicht. Das wird sich dann im Verlauf zeigen, ob das klappt oder nicht. Aber am Anfang sind wir alle Vollidioten in so einer Sache und erst wenn du es in die Hand nimmst, weißt du, hast du ein Talent dafür oder hast du kein Talent dafür? Talent ist ja im Grunde auch wie Intelligenz. Wie schnell lernst du es? Vielleicht fällt es dir etwas in der Richtung zu lernen. Weil im Grunde könnten wir alle alles lernen. Nur in verschiedenen Pace. Andere brauchen dafür 100 Jahre, andere brauchen dafür ein paar Monate.
Also wenn ich jetzt mal zum Beispiel darüber nachdenke, was ich bei mir so überlegen würde, was bei mir ein Talent ist. Ich glaube, also zwei Dinge fallen mir ein. So, also ich bin relativ gut da drin, Menschen und Stimmen zu imitieren. Und ich nehme relativ schnell Sachen phonetisch auf. Also wenn ich was gehört habe, kriege ich das sehr, sehr gut wieder wiedergespiegelt oder kann ich das deutlich besser wiedergeben, als wenn ich jetzt irgendwas gelesen habe oder so, weil ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut einprägen kann, wie hat jemand etwas gesagt. So, du weißt ja, ich gehe im Freundeskreis schon seit Jahren allen möglichen Leuten mit Otto-Witzen auf den Sack. Ne?
Das Witzige ist, das finde ich aber witzig, weil das Talent habe ich auch. wir beide haben genau dieses gleiche Talent. Deswegen gehen wir allen auf den Sack, weil wir uns irgendwelche Zitate
Weil man sich diese ganze Scheiße merken kann. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, ich kann das, so Otto-Gags oder so, kann ich nur wiedergeben, wenn ich eins zu eins so spreche wie er, in der gleichen Geschwindigkeit, mit den gleichen Abständen, mit den gleichen Pausen dazwischen. Es funktioniert nur so.
Exakt.
Ja, wenn genau ich das so irgendwie in meinen eigenen Worten wiedergeben müsste, dann würde ich auf die Schnauze fliegen. Das würde nicht funktionieren.
Das würde auch nicht gehen. Ich muss die Stimme imitieren. Ich muss den, ich muss halt genauso sprechen, wie es da ist. Und das Problem ist, wenn wir beide irgendwie so jetzt so Cold Mirror oder sowas zitieren, das alles einmal runterbeten, ich erwische mich dabei, dass ich es eigentlich korrigieren möchte, wenn jemand anders das falsch sagt.
Ja, ja, das ist bei mir auch so. Voll. Also ob es jetzt, egal ob es jetzt die Stimmlage ist oder ob ein Wort fehlt oder so.
Genau.
Das finde ich ganz.
Dann korrigiere ich es manchmal nochmal.
Ja, ich sag's einfach nochmal. Ja, das ist ein richtiger. Ja, das ist ein richtiger.
Aber genau, das Witzige ist, und das finde ich so funny bei uns, jetzt besonders in der Hinsicht darauf, dass wir so komplett verschiedene Gehirnwelten haben, in der Hinsicht haben wir genau das gleiche Talent, dass wir den stimmsten Scheiß punktgenau abrufen können. Jahre später.
Aber guck mal, ich denke, weißt du, womit das auch noch was zu tun hat? Ich glaube, das muss irgendwie so ein, auch irgendwie so ein gemeinsames, ich nenne es jetzt mal rhythmisches Talent sein, weil wir hören auch die gleiche Musik.
Ja, das kannst du
auch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir einfach für solche Sachen gleichermaßen affin sind. So, weil ich.
Glaubst du, das könnte die Musikaffinität auch erklären?
Voll. Weil, das Ding ist, ich habe jetzt in den letzten Wochen. Habe ich mal gesagt, ich erweitere mal meinen musikalischen Horizont ein bisschen. Ich bin jetzt sehr, sehr lange, ich habe bei mir zu Hause immer sehr viel atmosphärische Hintergrundmusik, weißt du, das ist so eine Musik, da achtest du gar nicht groß auf die Töne, weil wenn du dich da wirklich hinsetzen würdest, auf die Töne zu achten, dann wird es anstrengend. So, da habe ich auch eine Diskussion mit meiner Mutter darüber, dass man mal gemerkt hat, okay, es gibt so zum Beispiel so Jazz-Songs, die funktionieren wunderbar im Hintergrund, aber sobald du anfängst, dich auf diese Songs zu fokussieren und zu konzentrieren, gehen sie dir unglaublich schnell auf die Nerven.
Ja.
Und ich habe jetzt gedacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen weg von Metal und gucke mich mal so um, was es noch so gibt. Weißt du, was ich heute gehört habe? Ich hab mir heute das neue Album von Sabrina Carpenter reingefahren.
Ach du Scheiße.
Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es gar nicht schlecht.
Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlecht. So Sachen wie Billie Eilish finde ich auch nicht schlecht.
Ich finde es, auch zum Beispiel letzte Woche habe ich mir auch das relativ neue Album von, toll, jetzt kriege ich seinen Namen nicht mehr hin, ist einer der bekanntesten,
Harry Styles,
auf Shawn gar keinen, nee, es gibt manche Sachen, die müssen aus Prinzip nicht sein.
Also Shawn Mendes auch nicht.
Nee, das ist mir zu, wo haben wir ihn denn? Post Malone,
ja.
Post Malone.
Von dem habe ich mir das so ein Druggy auf the Stage. Hast du mal gesehen, wie der auf der Bühne steht?
Ja.
Ist ganz schlimm. So.
Aber das neue Album, muss ich sagen, fand ich echt gut. Also auch wenn es ist sehr, sehr Country angehaucht. So. Und mit Features überzogen. Also er ist, glaube ich, kein Song ist nur er, sondern das ist alles Features.
Mhm.
Und gut, irgendwann muss ich sagen, war auch mal gut mit Country, aber an sich waren da viele Songs bei, die ich echt catchy fand. Und ich war auch überrascht, dass ich Sabrina Carpenters Album gut fand, weil ich mir gesagt habe, Talent, wo wir wieder beim Thema Talent sind, Talent findest du in der Musik überall. So. Und da wollte ich mich jetzt nicht nur auf Metal beschränken, aber was mir aufgefallen ist, dass Metal den allergrößten Fokus auf die Musik legt.
Ja.
Sabrina Carpenter und alles, was so in Richtung Pop passiert, das ist mir auch schon, ich habe mir das Taylor Swift-Album reingefahren, das fand ich ziemlich scheiße, muss ich zugeben, weil auf dem Album einfach nichts passiert. Jeder Song klingt gleich. So, das liegt halt, der Fokus liegt halt auf ihrer Stimme, die top ist.
Ja. Yeah.
Aber wenn da im Hintergrund mit der Musik nichts passiert, dann kannst du mich mit dem Album jagen. So, und beim Metal liegt halt so unglaublich viel Fokus auf der Musik und selbst auch die Vocalists, die fügen sich ja eigentlich mehr in die Instrumente ein, als dass sie im Fokus stehen.
Ja, also wenn, besonders teilweise hast du es ja auch, dass die Vocalists im Mix fast untergehen.
Deswegen ist es auch scheißegal, finde ich, dass du gerade so im Deathcore oder so die Vocalists teilweise, also dass du die Vocals nicht verstehst, dass du nicht verstehst, was sie sagen, weil es eigentlich erstmal insofern in Anführungsstrichen egal ist, weil sie sich sowieso nur wie ein eigenes Instrument noch mit einfügen.
Ja, das ist auch der Grund, warum bei Metal ist halt die Gitarre natürlich ein riesiger Fokus.
Voll.
Und du merkst halt immer, ich habe es jetzt gerade für mich so entdeckt, wenn ich meine Gitarre, ich habe früher immer gedacht, so Gitarre, muss viel Bass rein und sowas, dann scheppert das ja, ne? Ich hatte viel Bass scheppert, weil es dann laut ist und dann richtig low-end, lässt es fett klingen, dachte ich immer. Aber was bei Gitarre, bei Metal-Gitarre wirklich das Ding so wirklich böse klingen lässt, sind die Mitten. Weil die Mitten sind das, was im Mix nach oben kommt. Weil normalerweise im Pop ist es so, du hast die Tiefen und die Höhen, das ist wie dieses klassische Scoopen. Also die Mitten sind weniger und die Tiefen und Höhen sind härter in der Hintergrundmusik. Und in die Mitten geht der Vocalist rein. Mhm. Weil das ist das, was du klar hören musst. Deswegen sind die Mitten immer ausgescoopt bei den meisten Songs. Deswegen hast du immer bei den meisten Popsongs ganz viel Bass und ein paar Höhen im Hintergrund. Aber die Mitten sind total weg. Und deswegen ist die Musik auch so langweilig, weil die nicht wirklich durchkommt. Der Bass ist so ein Hintergrundgebummer.
Naja, es geht ja auch vor allem darum, dass wenn du jetzt im Pop richtig bekannt wirst, dann hast du auch meistens schon, also zum Beispiel Sabrina Carpenter's Stimme ist heftig. Die ist echt gut. Und dann wollen sie da natürlich auch den Fokus drauf legen, ne?
Genau.
Und der Rest umschmeichelt so ein bisschen ihre Stimme, darum geht's
exakt,
ja.
Exakt, darum geht's genau. Und das so ist bei Metal nämlich andersrum. Oder nicht andersrum, sondern anders, weil die Gitarren werden viel mehr in die Mitte gepackt.
Und du hast ja auch viel mehr, also mal ganz auch, ich finde, dass zum Beispiel beim Pop jetzt, gibt die Stimme auch viel den Takt vor. Und deswegen zum Beispiel Metal und Rock total underrated sind die Drums, habe ich jetzt gemerkt. Weil die Drums auch hart, also die geben ja hart den Rhythmus vor. So, du kannst ja zum Beispiel den gleichen Gitarrenriff nehmen, ne? Aber sobald du haust den in den gleichen Takt rein wie die Gitarre, dann hast du so einen richtig so onwarding motivierenden Groove. Sobald du aber Blastbeats drunter legst, kann der gleiche Rhythmus von der Gitarre sein. Du haust Blastbeats drunter, plötzlich denkst du, Circle Pit, Digga, ja, los geht's, Digga.
Ja, genau. Die so. Drums machen, ich finde es manchmal ganz witzig, weil ich teilweise dachte, ich so, bei einigen Intros, da hörst du schon das Riff, das läuft schon, und dann auf einmal explodiert der Song. Ich dachte, was passiert denn jetzt? Aber das gleiche Riff wird gespielt, aber es wird fetter, weil die Drums auf das Riff gematcht werden. Und das ist genau der Punkt, die Drums, das Ding ist, ich habe es auch immer gesehen, ich habe immer den Fokus auf die Gitarre gelegt, die Drums immer fast ignoriert, aber im Metal werden Drummer schon abgefeiert, nur wir sind beide Leute, die halt meistens auf die Gitarren gehört haben. Aber Drummer haben so ein unglaubliches Talent, und du musst dir einfach nur von Lorna Shore den Drummer angucken, der sitzt mit einer Ruhe da und haut dir die heftigsten Drumfills
raus. Und du denkst die ganze Zeit, der Typ bewegt sich doch kaum.
Ja, der Typ bewegt sich kaum, der hat Augen zu und ist fast am Schlafen gefühlt dabei. Und die Sticks bewegen sich in Schallgeschwindigkeit durch die Gegend. Das ist unglaublich bei den Drummern, finde ich.
Ja, oder allein schon, du musst dir mal von Joey Jordison das Drum-Video angucken von Eyeless.
Ja.
So, wie der da sitzt mit einer Ruhe und dann auch noch am Headbang ist, wo du denkst, so Junge, du siehst doch gar nichts. Und fetzt dir da den Drum-Einstieg in einer Geschwindigkeit dahin, das ist so gestört.
Oder vergleich mal Avenged Sevenfolds, der verstorbene Drummer, The Rev, der hat ja früher auch Vocals zwischendrin gemacht, zwischen den Drums.
Das wusste ich gar nicht.
Nicht so viel, aber er hat wirklich teilweise einfach, der Refrain von Critical Acclaim ist er.
Krass.
Es ist halt wirklich so, und dann, ich glaube, es gibt jetzt auch gerade ein Projekt von zwei Leuten, die aus FIFA 33 ausgestiegen sind. Die haben jetzt ein Dual-Projekt. Die machen beide Vocals, einer Gitarrist, der andere Drummer. Der Drummer macht mit Vocals.
Stark.
Das ist halt geil.
Ja, Code Orange, da ist der Main-Vocal, das ist der an den Drums sitzt. Also, es ist ein bisschen weird, tatsächlich.
Es ist ein weird, weil eigentlich erwartest du den Vocalist vorne, auf einmal sitzt er hinten irgendwie in der Ecke und spielt seine Drums und singt dabei, ne?
Also, worauf ich damit hinaus wollte, war, dass, also erstmal, dass ich es unglaublich spannend finde, gerade mal selber auf so ein bisschen so, ich nenne es jetzt mal ganz romantisch, so eine musikalische Reise zu gehen, weil ich habe mich jetzt ganz lange einfach nur in Metal verkrochen und habe jetzt auch mal gedacht, erstens habe ich gedacht, es geht mir auf den Sack, dass Leute mit mir im Auto sitzen, ich mache meine Musik an und sofort ist das Geschrei groß. Ich kann doch keiner hören.
Und du hast die beste Zeit deines Lebens, aber du kannst es irgendwie nicht genießen, wenn irgendwas
anderes genau, läuft. Weil du die ganze Zeit so einer ins, weißt du, die Blastbeats sind im Auto gar nicht das Problem, sondern dieses Geplärre auf dem Rücksitz. Deswegen habe ich jetzt gedacht, okay, ich brauche jetzt erstens mal eine Playlist, die ich mal im Auto anmachen kann und das schockt. Ist natürlich auch Linkin Park und Green Day drin, ist ja klar. So, und auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, ich will mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen und mal wieder so ein bisschen gucken, was so außerhalb von meiner Bubble passiert, weil auch da einfach unglaublich viel qualitativ hochwertige, gute Musik drunter ist. Und ich muss zum Beispiel sagen, den Song von Sabrina Carpenter, Espresso, ne? Der geht ja auch gerade sonst was durch die Decke. Die Frau ist ja auch erfolgreich. Die ist auf Spotify Platz 7, der 83 Millionen regelmäßige Hörer, das ist so gestört. Mm. Und der Song ist, also den Song finde ich echt geil. Der ist echt catchy. So, also da habe ich auch gedacht, Mensch, guck mal, selbst so eine bekannte Musikerin kann gute Musik machen. Das war
komisch.
Das war für mich immer tatsächlich ein Widerspruch, weil ich immer gedacht habe, wenn so viele Leute das hören, dann muss es Kacke sein. Sorry.
Ja, aber eigentlich, ganz ehrlich, was ist das für ein komischer Bias, den wir haben, ne?
Ja, ich weiß, es ist wild, aber deswegen bin ich auch schon sehr gespannt auf das Buch von Cass Sunstein. Das Lemming-Prinzip. Warum die Masse meistens falsch liegt.
Ja.
So, weil ich weiß, es ist ein bisschen abgeschweift vom Thema, aber also habe ich mir diese Denke zu eigen gemacht, wenn ein Großteil der Menschen es gut findet, ist das für mich schon mal ein Grund, es nicht gut zu finden.
Same.
Weil dann stimmt, dann stimmt damit irgendwas nicht.
Ja, das Gefühl habe ich auch und ich frage mich halt immer, ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich denke mir halt meistens, jemand, der Taylor Swift-Fan ist, ist das nicht, weil er sich das für sich selber entdeckt hat. Weil alle das cool finden und deswegen findest du das jetzt auch cool.
Das frage ich mich halt auch, das auch immer, inwiefern ist es jetzt deine eigene Entscheidung gewesen oder inwiefern läufst du halt einfach mit. Das merkst du aber tatsächlich, wenn du dich mit den Leuten unterhältst. Also da musst du mal wirklich mit solchen Menschen musst du einfach mal reden.
Mit solchen Menschen?
Ja, es ist wie mit Strafgefangenen. Da musst du einfach mal auf die Zug. Lenny, du kannst ja einen Schutzanzug anziehen, das macht ja nichts. Du kannst ja mit denen reden. Und dann fragst du die, warum sie Taylor Swift-Fan sind. Ne? Das habe ich auch mit einer früheren Arbeitskollegin gemacht, die auch der Grund war, warum ich immer gesagt habe, okay, ich muss mir jetzt dieses Album mal anhören. So, und die hat halt die Lyrics von der Derbe gefeiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie anspruchsvoll bist du bei den Lyrics? weil das Ding ist, ehrlich gesagt, wenn du aus Metal kommst, dann hast du einen ziemlich hohen Anspruch an Metal, weil ehrlich, an die Lyrics, weil, also es tut mir leid, eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid, aber Metal-Lyrics sind so heftig und die sind so tiefgründig und die sind so doppeldeutig.
Teilweise sind sie auch über Pizza, aber ich spreche mal nicht
drüber. Ja, natürlich, also
ich finde beim Metal das Geile, dass die Lyrics dir nicht so in die Fresse gehauen werden, weil du sie nicht unbedingt sofort verstehst.
Ja, es geht halt auch um die Themen, ne? Also ja. Das Ding ist, wenn ich mir jetzt auf 30 Songs anhören muss, wie scheiße der Ex-Freund ist und solche Sachen, dann muss ich sagen, okay, irgendwann ist auch ein bisschen langweilig. Aber wenn ich es richtig verstanden habe.
Ich will ja auch irgendwie die Seite des Ex-Freundes mal hören. Also,
ich kenne noch den Spruch. Adele's Songs sind so melancholisch, dass sogar ich jetzt ihren Ex-Freund vermisse.
So. True.
Aber weiß ich nicht, mir wurde jetzt gesagt, das ist ja irgendwie eine lange Geschichte, die auf ihrem ganzen Album irgendwie erzählt wird, dann finde ich die Idee auch irgendwie wieder cool, aber ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv mit den Lyrics beschäftigt, aber ich habe das Gefühl, wir schweifen auch gerade wieder ein bisschen ab, ich wollte einfach mal ein bisschen über meinen Tellerrand hinausschauen.
Ja. Und was hast du gefunden?
Ich hab mir jetzt eine Playlist zusammengebastelt, mit der ich bis jetzt, da sind jetzt so 80 Songs drin, mit denen ich jetzt eigentlich soweit ganz zufrieden bin, ne? Also kann man schon mal gut machen. Das habe ich jetzt am Wochenende mal ausgetestet, dass es eine Playlist ist, da ist überhaupt kein Metal drin. Aber ich kann sie hören und ich weiß, dass die um mich rum das auch gut finden und dass mir das nicht auf den Sack geht. Und das freut mich irgendwie, dass ich da gerade mich ein bisschen breiter aufstellen kann. Ich bin auch sehr gespannt auf meine Spotify-Zusammenfassung dieses Jahr. Das wird wild, glaube ich.
Meine wird auch irgendwie merkwürdig, weil meine Zusammenfassung teilweise so ein paar Songs sind, die ich die ganze Zeit lupe. Ich habe nicht viel Neues entdeckt. Ich habe irgendwie so Phasen, wo ich dann die eine Band suchte wie Hölle und dann wieder eine andere Band suchte wie Hölle.
Ja.
Also irgendwie ist es wird ultra weird, glaube ich. Aber ich habe dieses Jahr überhaupt gar keinen roten Faden in meiner Musik gehabt.
Also ich habe tatsächlich halt einfach die Freude wieder entdeckt und ich glaube, das spielt auch da so ein bisschen mit rein, einfach die Freude, Alben zu hören.
Alben sowieso,
einfach ja. Alben, und deswegen habe ich auch gesagt, ich höre mir auch mal ein paar andere ich wollte jetzt nicht die Best-of-Playlist von weiß ich nicht, von Post Malone oder sowas, sondern ich wollte wirklich die Alben hören, weil Alben ist nochmal so eine ganz eigene Kunst, irgendwie ein gutes Album zu produzieren, das ein bisschen abwechslungsreich ist und so. Und das finde ich halt gerade wirklich, also da, ich höre momentan, wenn ich gerade Playlists höre tatsächlich, dann sind das wirklich halt so eine random Dinger, die du so im Hintergrund dudeln lassen kannst. Aber wenn ich mich wirklich auf Musik konzentrieren will, dann höre ich Alben. Weil ja, das macht Bock.
Ich finde, Alben machen auch nochmal irgendwie was ganz anderes her, weil die Alben ja auch, du merkst ja den Zusammenhang dahinter. Und ich habe ja auch so ein paar Alben, die für mich so Dauerrenner sind, die ich immer wieder anmache und wo ich mir denke, die schmeißen mich in so eine gewisse Zeit zurück. Das ist irgendwie für mich,
oder
für
die
mich
sind ist einfach das ja bei
Trivium
geil.
Und sowas halt so heftig. Mhm. Trivium Shogun schmeißt mich so zurück. Also ich finde das so geil, weil dieses Album ja so einen komplett anderen Vibe hat und du kannst es gar nicht beschreiben, aber wenn du, das Shogun-Album ist ja halt total im japanischen Theme gehalten, nur von außen, und du denkst dir halt, du hörst es in der Musik und ich weiß nicht wieso.
Okay. Ich kenne das Album nicht tatsächlich.
Ja. Aber musst du mal reinhören. Das ist
von 2008 oder so, ne?
Ja, ja, es ist sehr richtig gut. Alle so wirklich richtig gut.
Passt auch gerade in die Zeit, wo ich mich gerade auch so ein bisschen, gerade Metal sogar so ein bisschen durchhöre. Ich bin total angefixt, so von 2006 bis 2010 irgendwie so alles.
Ja, so alles so Zeit. Bis 2010 sind die geilsten Metal-Alben, die rausgekommen sind. Ich habe auch mal geguckt, was da alles so rauskam, Alter.
Mhm. Können wir ja später nochmal drüber sprechen. Ich glaube, uns pennt langsam die Zuhörerschaft. Haben wir jetzt eigentlich unser Thema mal so, wir sind da irgendwie jetzt so ein bisschen rausgeglitten irgendwie, aber haben wir jetzt eigentlich irgendwie so.
Wir hatten das Thema eigentlich, ich glaube, ich hatte einen ganz guten Abschluss.
Wir haben es irgendwie eigentlich ganz gut abgeschlossen, oder?
Also, ich glaube, du hast dann probiert, das irgendwie noch auf die Musik umzuleiten, dass das so.
Das hat so halb funktioniert, ja.
Aber das hat uns ja ein Thema Musik gebracht. Das ist alles gut, aber ich glaube, mein Abschlusssatz war ja, dass dieses Zusammenfassende von unserer beiden Positionen war. Du musst erst anfangen und es probieren, runterzubrechen, um herauszufinden, ob du ein Talent für die Sache hast und ob du es hinkriegen kannst. Weil aber nicht probieren ist keine Option.
Ja, ja.
Können wir so zusammenfassen?
Können wir zusammenfaseln, feststecken?
Ja.
So,
schließen wir es.
Machen wir ich weiß nicht, wie wir zeitlich dastehen. Machen wir noch unsere Kategorien so abschließend? Oder?
Wir haben es Stunde 16. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir die Kategorien erstmal so ein bisschen rauscutten und uns auf die Themen konzentrieren, weil wir sind Stunde 16 gequatscht über das Thema.
Ja, ist auch feini.
Ja, perfekt.
Aber das beantwortet meine Frage nicht.
Ja, ich glaube.
Machen wir noch oder
lassen wir? Na, lass mal weg. Ich habe mich sowieso nicht darauf vorbereitet.
Ich hätte ja keinen Bock mehr. Okay, Freunde.
Du hast dich so vorbereitet, deswegen willst du es machen.
Nee, ehrlich, ich bin auch nicht so gut vorbereitet irgendwie.
Ja, also, ich vergesse immer. Ich fand das Thema gerade ziemlich geil und ich finde es auch ganz gut, damit mal zu closen, weil ich glaube, dann schallen die hier gleich alle ab.
Ja, machen wir mal so. Ist egal. Dann lassen wir euch heute mal mit dem, einfach nur so auf dem Thema sitzen, mit einem Haufen Fragezeichen und ich hoffe nicht mit allzu vielen. Ich hoffe, wir konnten das ganz gut closen eigentlich. Ich fand die Diskussion mega, mega interessant. Das war ein cooles Thema.
Das Ganze geht irgendwie hin und her, weil du halt nicht wirklich ist ja nicht greifbar, das ganze Thema, aber es ist
Nee, irgendwie so gar nicht, habe ich jetzt auch mal irgendwie so, aber ich habe mir da auch noch nie richtig Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt.
Deswegen fand ich es als Thema mal so spannend, weil das ist auch so eine Sache, da denkst du gar nicht so viel drüber nach.
Nee, irgendwie nicht.
Über Talent an sich, glaube ich, Talent und so, das ist schwer zu sagen und das ist auch persönlichkeitsabhängig, dass du wirklich sagen kannst, ich habe dafür Talent, ist für mich schwierig, für mich selber zu sagen, ich habe Talent. Ich würde auch niemals sagen, ich habe Talent fürs Programmieren. Weiß ich auch nicht, habe ich auch nicht. Aber irgendwie mache ich meinen Job. Also, aber es ist der Punkt. Ich finde es spannend, drüber nachzudenken und mal so für sich vielleicht auch mal selber drüber nachzudenken im Endeffekt. Vielleicht
geht es ja
zum Nachdenken beim einen oder anderen an.
Vielleicht auch mal so über kleine, ich finde es auch irgendwie lustig, so über kleine Sachen vielleicht nachzudenken, wo man merkt, okay, es ist ein Talent. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal irgendwie so ein bisschen angekratzt, irgendwie, bis wir gemerkt haben, es ist irgendwie ein bisschen fruchtloser Boden, aber ich finde es trotzdem witzig, mal darüber nachzudenken, was man für Talente hat, die einen jetzt überhaupt wirklich so gar nicht voranbringen, zum Beispiel, also jetzt, wo du jetzt sagst, okay, es geht jetzt nicht darum, dass ich gut und schnell ist, dass ich irgendwie eine Affinität für ein bestimmtes Instrument habe oder dass ich irgendwie besonders mit Zahlen gut bin, sondern so vielleicht so kleine Talente irgendwie im Alltag, die du mal so bemerkst, okay, da bin ich irgendwie überraschend gut drin, das bringt mir kein Geld, das bringt mir auch sonst irgendwie nichts, vielleicht ein bisschen Zeitersparnis, aber dafür habe ich irgendwie so ein gewisses Talent, weißt du, was ich meine?
Ja.
So, mir fällt jetzt auch spontan ehrlich gesagt gar nichts ein, aber
einfach mal drüber nachdenken.
Einfach mal drüber nachdenken. Vielleicht bringt das immer so ein bisschen Joy in den Tag. Und ja, damit würde ich sagen, closen wir mal die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe natürlich dir, Lenny, auch. Und war ein cooles Thema. Und ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne dann Restwoche. Schönes Wochenende. Und wie immer, passt auf euch auf. Take care und haut rein. Und damit, Lenny, überlasse ich dir wie immer den letzten Satz des Abends.
Beim letzten Satz bin ich häufiger am Überlegen, was ich da so noch einbringen kann. Ich glaube tatsächlich, ich werde bei mir jetzt dabei bleiben, immer so ein bisschen den Call to Action zu machen. Das hat sich für mich jetzt so ein bisschen eingebürgert. Also mein Call to Action heute wäre eigentlich tatsächlich, wenn ihr eine Sache habt, die ihr immer machen wolltet, aber nicht getan habt, weil ihr dachtet, dafür habe ich sowieso kein Talent, einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren, gucken, ob es funktioniert. Und wenn es nicht klappt, scheiß drauf. Also die Aussage.